Einen schönen guten Abend und noch viel mehr. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend, Young and Faithful, auf Radio Horeb. Unser heutiges Thema schließt an unser letztes an. Damals haben wir uns mit Christus als Priester, König und Prophet befasst. Denn in Jesus erfüllen sich alle Voraussagungen und Erwartungen des Alten Testaments. Denn er ist der königliche, der priesterliche und prophetische Messias, der von Gott eingesetzte, das heißt Gesalbte, der Christus, Retter und Herrscher. Doch Jesus ist mehr als nur ein Priester, mehr als ein Prophet, mehr als nur ein König. Und was jetzt kommt, übersteigt das noch. Und so kommen wir zu unserem heutigen Thema. Mein Herr und mein Gott. Man merkt, wenn man das Neue Testament liest, dass die Autoren, gedrängt und inspiriert vom Heiligen Geist, durchblicken lassen, dass Jesus Christus nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Das war für die Juden etwas Unerhörtes. Denn im jüdischen Glaubensbekenntnis, dem Schma Yisrael, welches im 5. Buch Mose, das heißt im Buch Deuteronomium aufgeschrieben ist, heißt es: Höre Israel, der Herr, Yahweh, ist unser Gott, der Herr, einzig und allein. Gott ist einer. Es ist schwer zu verstehen, dass nun ein Jesus von Nazareth auftritt mit dem Anspruch, Gott zu sein. Das war Gotteslästerung und die Strafe auf Gotteslästerung war die Steinigung. Und die Juden versuchten damals, Jesus mindestens zweimal zu steinigen. Einmal lesen wir es bei Johannes 8, 59. Dort konfrontierte er seine Zuhörerschaft nicht nur mit der Tatsache seiner Gottessohnschaft, sondern wagte es auch, jene Worte aus dem Buch Exodus 3, 14 zu sagen, die einem gläubigen Juden nicht erlaubt sind. Und dort sprach er, noch ehe Abraham wurde, Yahweh. Bin ich. Und in Johannes 10, 31, dort wurde er beim Tempelweihfest gefragt, ob er jetzt der Messias sei oder nicht, mehr wollten sie nicht wissen. Aber Jesus ging es nicht um das bloße Wissen, wer er sei, sondern bei ihm war das Kennen selber wichtiger. Und lesen wir nun aus dem 10. Kapitel im Johannesevangelium. Beginnend mit dem Vers 22. Dort heißt es, um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen. Jesus antwortete ihnen, ich habe es zu euch gesagt. Aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen, heißt es nicht in eurem Gesetz? Ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, wenn der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Die Wirkung von Jesus auf die Juden war klar. Sie verstanden ihn als Gotteslästerer, der sich selbst zu Gott machte. Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend, Young and Faithful auf Radio Horeb. Jesus, Gott und Mensch. Im großen Glaubensbekenntnis beten und bekennen wir: Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Im großen Glaubensbekenntnis steht es ganz klar drinnen: wahrer Mensch und wahrer Gott. Gottes Sohn und Menschensohn. Von Gottes Art und Wesen, wie auch von menschlicher Art und menschlichem Wesen. Irgendwie zwei Naturen in einer Person, nicht gespalten, sondern beides hundertprozentig. Das sollte uns nicht überraschen, denn es gibt im Reich Gottes vieles, bei dem zwei Dinge gleichzeitig wahr sind, die sich doch scheinbar widersprechen. Zum Beispiel, dass jeder Mensch für sein Leben vor Gott selbst verantwortlich ist. Und doch ist es so, dass Gott uns erwählt und vorausbestimmt hat für ein Leben mit ihm. Das können wir im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12 nachlesen. Oder, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schafft, aber dies nicht als Einzelperson, sondern als Mann und Frau, als zwei Personen, die sich gegenseitig ergänzen. Im Buch Genesis 1,27. Oder, dass die Bibel ganz Gottes Wort durch den Heiligen Geist inspiriert und gleichzeitig doch hundertprozentig die menschliche Handschrift und Eigenart ihrer Autoren trägt. Das finden wir im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel, Vers 20. Und dass Gott liebevoll, gnädig und vergebend, aber gleichzeitig auch gerecht, heilig und strafend sein kann. Das lesen wir im Buch Exodus, Kapitel 34, Vers 6 folgende. Und eben, dass Jesus gleichzeitig hundertprozentiger Mensch und hundertprozentiger Gott ist. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Kein Übermensch und kein menschlicher Gott, aber ganz Mensch und ganz Gott. Das klingt in vielen Stellen der Bibel an. Und hier schauen wir uns einen Brief des Apostels Paulus an, gerichtet an die Römer. Und Er beginnt gleich diesen Brief im ersten Kapitel, Vers 1 so. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Ich wurde von Gott zum Apostel berufen. Also wir kennen die Berufungsgeschichte von Paulus. Es war ja eine direkte Begegnung mit Jesus, der aber bereits auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkündigen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Das Evangelium Gottes ist nicht etwas unerwartet Neues, sondern wurde schon in den alttestamentlichen Schriften angekündigt. Der Inhalt des Evangeliums ist Jesus, der hier von Paulus als Sohn Gottes bezeichnet wird. Und das Wort Sohn bedeutet eigentlich vom Wesen her abstammen. Im orientalisch-semitischen Denken ist das die Ähnlichkeit oder Gleichheit der Natur und die Ebenbürtigkeit des Wesens. Weiters heißt es bei Paulus, er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Paulus zeigt hier die menschliche Abstammungslinie auf. Der Sohn Gottes ist als Mensch geboren, der Abstammung nach ein Nachkomme Davids. Das musste schon früh betont werden, weil gewisse Kreise vor allem Mühe damit hatten, die Menschheit von Jesus zu akzeptieren. Einige sahen ihn eher als einen Halbgott oder Gott mit einem Scheinkörper oder so. Die Abstammung von David war sehr wichtig, denn damit wurde klar, dass Jesus der Messias ist. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Das ist die andere Seite, dass Jesus als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt worden ist. Das ist die Auferstehung von Jesus, der beweist, dass er Gottes Sohn ist. Somit hat er zwei Abstammungslinien, eine menschliche und eine göttliche. Er ist menschlich und göttlich. Aber wie sollen wir das verstehen? Warum sollte Gott selber Mensch werden? Stellt euch vor, wir hätten die Aufgabe, ein ganzes Ameisenvolk zu warnen, dass ihr Ameisenhaufen innerhalb der nächsten Woche durch Baumaschinen zerstört werden würde. Was könnten wir anstellen, um die Ameisen zu warnen? Der beste Weg ist, selbst eine Ameise zu werden. Dann erst verstehen sie uns und wir können in ihrer Sprache mit ihnen reden und sie hätten die Chance, überhaupt erst jetzt die Warnung zu verstehen und ihr zu folgen. Oder auch ein gutes Beispiel ist das Beispiel von einem Aquarium. Denn mit seinen eigenen Fischen gut zu kommunizieren, braucht es sehr viel Kreativität. Aber es wäre doch viel einfacher, würde man selber die Möglichkeit haben, ein Fisch zu werden, dann wäre wahrscheinlich vieles einfacher zu transportieren, einfacher zu verstehen. Ich glaube, das sind die einfachsten Bilder, um zu zeigen, Gott wollte Mensch werden. Gott musste Mensch werden. Und noch einmal darf ich diesen Text in seiner Gesamtheit vorlesen aus der Einheitsübersetzung, aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, auserwählt, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten im Voraus verheißen hat, in den Heiligen Schriften, das Evangelium von seinem Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids, der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir die Gnade und Apostelamt empfangen, um in seinem Namen alle Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid. An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Später habe ich mir diese Bibelstelle insofern gut gemerkt, da habe ich die Kurzzusammenfassung nur gesagt, das ist die paulinische Art, Hallo zu sagen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und davor seine ganze, in so wichtigen, schönen Worten, die ganze Theologie und alles das, woran er seine Verkündigung festmacht: an Jesus Christus, Gottes Sohn. Spurensuche, Glaube nachgefragt am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Young and Faithful. So wollen wir heute auch weitergehen mit dem heutigen Thema. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und der Titel der heutigen Sendung: Mein Herr und mein Gott. Wie gesagt, diese Sendereihe schließt sich an die letzte, wo es geheißen hat: Jesus Christus, Priester, König und Prophet. Aber nicht nur das, er ist viel mehr. Wir beten es im großen Glaubensbekenntnis: wahrer Mensch und wahrer Gott. Allein dazu gibt es so viele Stellen aus der Heiligen Schrift, die uns das vor Augen führen. Zum einen die herausfordernden, direkten Sätze und aus den Briefen der ersten Apostel im Neuen Testament, die Aussagen von Jesus selbst und natürlich all die Bezüge zum Alten Testament. Man könnte Stunden damit verbringen, wo alttestamentliche Aussagen mit denen verglichen werden im Neuen Testament und wo man merkt, schau, das deckt sich ab, das entspricht sich gegenseitig. Und man könnte Stunden um Stunden reden, trotzdem wäre es eine einzige Schlussfolgerung: Jesus war Gott. Jesus ist Gott. Jesus war Mensch. Jesus ist Mensch. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Im ersten Buch des Timotheus, im zweiten Kapitel, gibt es auch eine sehr schöne Beschreibung. Und zwar fordert hier Paulus auf: Gebet für alle Menschen. Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten auf, zur Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, die ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und apostlich eingesetzt wurde: Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Vor der Musikpause haben wir noch diesen Vergleich gehört von der Ameise, also von einem Ameisenhaufen, wo ein Bagger drauf und dran ist, es zu zerstören, das ganze Ameisenvolk. Wie schafft man es, diesem Volk der Ameisen zu sagen, was passieren wird? Der einfachste Weg wäre, selbst eine Ameise zu werden, damit sie es auch verstehen. Wir können, denn dann sehen wir so aus wie sie, sie hätten keine Angst. Sie können die Sprache verstehen und hätten auch eine Chance, überhaupt erst jetzt die Warnung zu verstehen und auch entsprechende Konsequenzen zu treffen. Genau so tat es Jesus für uns. Einerseits wurde in Jesus Gott ein Mensch, weil er uns auf diese Weise die tiefsten Geheimnisse Gottes aufzeigen konnte. Und andererseits war es nötig, damit Jesus als Mensch den Abgrund zwischen uns Menschen und Gott überbrücken konnte, so wie wir es vorher im ersten Timotheusbrief gehört haben. Und so kann ich auch sagen, worum es auch heute geht. Und machen wir einmal einen Abstecher in eine große Diskussion. Und dann auch noch einmal einen Blick auf die Bibel, um auch zu sehen, welche Argumente gibt es, die Jesus als Gott und Menschen gleichzeitig zeigen. Und noch viel mehr gilt es auch zu fragen: Und was hat das jetzt mit mir zu bedeuten? Was hat das für Auswirkungen auf mein Leben? Zum Beispiel in der Diskussion: Welche Ansichten über Jesus begegnen auch uns heute? Mit welchen Fragen setzen wir uns auseinander? Spätestens wenn die Tür klingelt und man sieht draußen zwei gut gekleidete, amüsante Leute stehen, mit einer eigenen Bibel unter der Hand und sich vorstellen als Zeugen Jehovas, kommen schon die ersten Fragen daher. Denn die Zeugen Jehovas glauben zwar, dass Jesus Gott ist, aber, wie soll ich sagen, aber ein geschaffener Gott. Als solcher ist er tatsächlich der Erlöser und sein Tod ein Sühneopfer. Aber weil Jesus nur ein Geschöpf ist, beten sie ihn nicht an. Sie haben auch eine eigene Bibelübersetzung, also die Neue Weltübersetzung, in welcher das Neue Testament feinsäuberlich durchgekämmt worden ist und zwischen Jesus und Gott, und den nennen sie auch nicht Jahwe, sondern Jehova, trennen sie auch ganz konsequent alles, wo Jesus und Gott gemeinsam vorkommen. Und nach den Zeugen Jehovas sind es wahrscheinlich auch die Muslime. Sie glauben zwar, dass Jesus ein Prophet war, der Größte nach Mohammed, aber sie haben demzufolge nach dem Koran auch große Achtung vor Isa, also Jesus. Sie lehnen aber seine Gottheit ab und auch, dass er ein Erlöser sei. Und leider sieht auch eine liberale christliche Theologie nichts in Jesus nichts anderes als nur mehr einen guten Menschen. Denn dass Gott in ihm Mensch geworden sei, dass Maria eine Jungfrau gewesen, aber auch, dass Jesus nach dem Tod tatsächlich körperlich auferstanden sei, das hält ein liberaler Theologe entweder für unwichtig oder für falsch. Aber Argumente für und gegen die Lehre, dass Jesus Gott und Mensch ist, gibt es ja viele. Zum einen, das haben wir bei den Zeugen Jehovas gesehen, werden biblische Aussagen komplett anders verstanden und uminterpretiert. Man braucht nur beide Bibelübersetzungen zur Hand nehmen und vergleichend lesen. Zum anderen heißt es auch, dass die Lehre der Gottheit Jesus nur ein machtpolitischer Entscheid von Kaiser Konstantin gewesen sein soll, um alle, die ihm nicht folgten, über einen religiösen Umweg brandmarken zu können. Und Konstantin hatte das Kirchenkonzil von Nicäa, das war 325 nach Christus, die Lehre einfach umsetzen wollen. So, das müssen wir jetzt aber konkret ansehen. Was ist dann Wahres dabei? Also, das eine haben wir schon gesehen. Zum einen gibt es biblische Zeugnisse, die ganz konkret davon sprechen, dass Jesus Gott und Mensch ist. Also, es habt schon lange vor dem Konzil von Nicäa war das nachzuvollziehen. Und in die Kirchengeschichtsbüchern erzählen auch von den Kirchenväterzeiten, und da gibt es genug Beispiele, wo schon im ersten Jahrhundert nach Christus darauf hingewiesen wird, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist. Um das Jahr 300 gab es auch einen gewissen Arius, der die Überzeugung publik gemacht hat, dass Jesus zwar göttlich ist, aber nicht Gott selber sein könne. Und schon ging wieder ein großes Ringen um die rechte Verständnis und um das Verständnis der Wahrheit los. Wir haben zu Beginn auch das große Glaubensbekenntnis gebetet. Das hatte seine Wurzeln eben in dem Konzil von Nicäa 325 und später in dem Konzil von Konstantinopel. Deswegen heißt es ja auch das Nicäa Konstantinopolitanische Symbolum, also der theologische Begriff dafür, wo es einfach heißt, hier erkannte man, dass Jesus wahrer Gott vom wahren Gott sein muss, dass Jesus mit Gott dem Vater eins ist, dass er zwar gezeugt, aber nicht geschaffen worden ist, was ja auch ein wichtiger Unterschied ist. Das Ergebnis dieses Ringens hat man dann, wie gesagt, in Form dieses Glaubensbekenntnisses ausgedrückt. Man hat dort nichts Neues formuliert, sondern dem Ausdruck zu geben versucht, was schon seit Anfang des Christentums als Allgemeingut des Glaubens angeschaut worden ist. Jesus ist der Herr, er ist Gottes Sohn, er ist Gott in der Gestalt eines Menschen. Somit war es auch kein machtpolitischer Entscheid, der mit dem wahren Glauben nichts zu tun gehabt haben könnte. Es war nicht so, dass man erst nach 325 Jesus als Gott zu verehren begann. Da gibt es doch etliche Stellen in der Bibel selber, die uns zeigen, dass das von Anfang an so war. Die Lehre, dass Jesus Gott und Mensch gleichzeitig ist, entstammt aus der Bibel und wurde eben um 325 nach Christus zum ersten Mal so ausführlich in einem Glaubensbekenntnis formuliert und später noch verfeinert. Man kann darum sagen, dass diese Lehre ein biblisches Dogma ist, auch wenn das Neue Testament es nirgends in einem einzigen Lehrsatz so formuliert. Aber es wird klar, dass das Glaubensbekenntnis, also wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen etc., das sehr gut wiedergibt, was die Bibel uns aufzeigt. Und wenn es bis heute noch diese Diskussion gibt, kann Jesus Gott sein und kann er es nicht sein, wir kommen nicht darum herum. Würden wir nur das große apostolische Glaubensbekenntnis lesen und nur durchlesen, also nicht beten, sondern nur lesen, dann wäre es wahrscheinlich genauso abstrakt. Aber im Licht des Evangeliums, im Verständnis der Heiligen Schrift, wird es ganz klar, was hier passiert. Und es wäre immer noch nicht das Ganze, würden wir uns nicht selber darauf einlassen, nämlich diesen Schritt hinzugehen auf Jesus. Das heißt auch, selber diesen Schritt zu wagen, Konsequenzen im eigenen Leben auch zu tragen und umzusetzen. Aber bleiben wir noch kurz bei der Bibel. Jetzt haben wir gehört, wahrer Mensch, wahrer Gott, das finden wir in der Heiligen Schrift. In einem Glaubensbekenntnis, im großen Glaubensbekenntnis, wird es zusammengefasst. Dieses Glaubensbekenntnis wird auch von allen christlichen Kirchen gebetet. Das heißt, das teilen wir mit allen großen christlichen Kirchen. Und bleiben wir aber noch kurz in der Bibel. Es war vor allem der Evangelist Johannes, dem es ein sehr großes Anliegen war, dies zu zeigen. Wie gesagt, in seinem Evangelium wird zweimal beschrieben, wie Jesus kurz vor einer Steinigung steht, nur wegen dem Anspruch, selbst Gott zu sein. Und auch beginnt Johannes mit sein Evangelium mit nachdenkenden Worten, einer wirklich zum Nachdenken anregenden Einführung. Er redet von dem Wort, das bei Gott war und gleichzeitig Gott war. Durch dieses Wort ist die Welt geschaffen. Und in Johannes 1,14 wird klar, das Wort ist Fleisch geworden. Also ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und hier wird klar, dass sich hier das Wort einerseits auf Jesus bezieht, auf der anderen Seite auch Gott selber ist. Und gegen Schluss des Johannesevangeliums wird uns erzählt, wie der Jünger Thomas einfach nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden sei. Als ihm Jesus dann erschien und Thomas ihn berühren durfte, da ist Thomas auf die Knie gefallen, vor Jesus auf die Knie, und hat ihn angebetet mit den Worten, mein Herr und mein Gott. Das können wir bei Johannes 20, 28 nachlesen. Und das ist ja auch das große Thema unserer heutigen Sendung, mein Herr und mein Gott. Letztlich ist es diese Begegnung mit Jesus, die in uns dieses Bekenntnis zum Leuchten bringen kann. Er selbst ist es, der uns nur so berühren kann, der diese Begegnung braucht. Es nützt nichts, nur an diesem Dogma festzuhalten, an diesem Glaubensbekenntnis festzuhalten, weil man es kurz mitbetet in der Kirche, wenn man Zeit hat, am Sonntag mit dabei zu sein. Nein, letztlich geht es um Begegnung, geht es um Berührung und die zutiefste innere Überzeugung, wer Jesus wirklich ist. Und dann auch, wenn wir sagen können, mein Herr und mein Gott, kommen wir diesem Geheimnis und letztlich auch Christus ein Stück näher. Und um das geht es wirklich. Und was ich als ganz starken Hinweis auf die Gottheit von Jesus empfinde und was mich immer wieder neu davon überzeugt, dass Jesus tatsächlich Gott ist, das ist die Tatsache, dass im Neuen Testament auch auf das Alte Testament Bezug genommen wird. Wie schon erwähnt, gibt es so viele Stellen, die aber wahrscheinlich hier zu lange dauern, um sie nur aufzulisten. In so einem Glossar kann man es nachlesen, es sind mindestens so zwei gute A4 Seiten sehr eng bedruckt, mit Querverweise, wo das alles aufgeführt wird. Aber ich denke, wenn sich einmal jemand die Mühe gemacht hat oder sich selber die Freude gemacht hat, die ganze Heilige Schrift durchzulesen, wird man merken, wie sehr sich gewisse Stellen ähneln, wie sehr sich die Propheten im Alten Testament ähneln mit der Botschaft im Neuen, wie sich das Alte im Neuen Testament in Jesus Christus auch erfüllt. Thank you. Spurensuche, glaube ich, nachgefragt am Abend der Jugend, Young and Faithful bei Radio Horeb. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Oder noch, wie der heutige Titel der Sendung es auch zeigt, mein Herr und mein Gott. Mit dieser einzigen Aussage hat es Johannes, wie es im Johannesevangelium geschildert wird, verstanden. Er fällt vor Jesus auf die Knie und alles, was er sagen kann, ist mein Herr und mein Gott. Und durch den langen Weg der Geschichte hat es die Kirche schon sehr früh auf den Punkt gebracht. Er war wahrer Mensch und er war wahrer Gott. Und trotz all den theologischen Überlegungen, all den schönen Stellen in der Heiligen Schrift, braucht es unser eigenes Ja, unser Hingehen auf Jesus und ich sage dazu auch unser Hinfallen vor ihm auf die Knie, wie der heilige Johannes, der Apostel, es getan hat. Mein Herr und mein Gott. Jeder Zweifel ist erlaubt, jedes Nachdenken ist erlaubt, aber man kommt nicht dabei umhin. Jesus, so wie er ist, war Mensch und war Gott. Und Jesus, so wie er ist, ist Mensch und ist Gott. Und was heißt das für uns? Unsere Anbetung und Verehrung gehört Jesus. Es ist von der Bibel her klar, dass wir nur Gott selber anbeten, keine Geschöpfe, weder menschliche Götzen oder Menschen selber, noch Engel oder Wesen aus der unsichtbaren Welt. Aber Jesus ist Gott und darum beten wir ihn an. Wir verehren ihn als unseren Erlöser, als den Höchsten und als den, auf den alles auf dieser Welt wieder zuläuft. Das steht im Kolosser Brief 1,15 bis 20, in der Offenbarung 19,10, in der Offenbarung 22 oder auch im Alten Testament bei Daniel 3,18. Unsere Rettung kommt von Jesus und Jesus zeigt uns, wie Gott der Vater ist und wie wir zu ihm kommen können. In Johannes 1,18, 10,9 und 14,6. Hier sehen wir die Menschheit von Jesus auch ganz klar. Aber als Mensch ist Jesus der Vermittler zwischen Gott für uns Menschen. Und Jesus führt uns heim zu Gott. Auch gehört unsere Hingabe Jesus. Als Gott und Gottes Sohn ist er unser Herr und liebender Meister. Wir sind seine Geschöpfe. Zweimal von Natur aus und durch die Wiedergeburt im Glauben an Jesus, durch dieses Neugeborenwerden im Glauben an Jesus, werden wir neue Menschen, so wie wir es im 2. Korinther 5,17 lesen können. Und als seine Geschöpfe gehören wir ihm. Die Hingabe an Jesus bedeutet, dass wir Gottes Willen kennenlernen und in der Kraft des Heiligen Geistes so handeln, also im Glauben gehorsam sind. Und kommen wir nun auch zur Inkarnation, zur Fleischwerdung nach Johannes 1,14. Wir sind genauso von Jesus in die Welt gesandt, wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde. Das bedeutet doch, dass sich in uns Gottes Wort inkarniert, also dass die Liebe und Wahrheit Gottes in uns Fleisch und Blut wird. Das Wort Gottes, der Glaube, wird sichtbar in unserem Leben, in unserem Fleisch und Blut. Und es gibt auch dieses Lied, wo es heißt, The best part of me is the Jesus you see in me. Also das Beste in mir ist, wenn du in mir Jesus siehst. Und dieser Punkt fordert uns alle heraus. Wir sind nicht Gott, nicht so wie Jesus, aber wir haben durch ihn Anteil an der Natur Gottes bekommen, wie es bei Petrus 1,4 heißt. Und es ist unsere Sendung, diese göttliche Liebe und Herrlichkeit zu den Menschen in unserer Umgebung zu tragen. Also the best part of me is the Jesus you see in me. Das war es nun von der Spurensuche, Glaube nachgefragt. Ich denke und hoffe, ihr werdet noch viel darüber nachdenken, spätestens wenn auch ihr über diese Bibelstelle stolpert, mein Herr und mein Gott. Und als letzten Tipp für heute, sucht euch das große Glaubensbekenntnis aus dem Gotteslob heraus oder ladet es im Internet herunter und versucht es selbst auch öfter zu beten. Bei jedem Rosenkranz, den wir beten, stellen wir auch das Glaubensbekenntnis voran. Und es ist wichtig, dies immer neu zu tun, neu zu bekennen und neu dazu Ja zu sagen. In diesem Bekenntnis auch zu Jesus Ja zu sagen und um aus diesem Bekenntnis heraus sich auch wieder ganz neu treffen zu lassen von ihm, durch die Heilige Schrift, durch das Bekennen und durch das gelebte Bekenntnis und beispielhaftes Zeugnis als Christ. Bis zum nächsten Mal.
Das war die Spurensuche mit Johannes Höfer aus Gradkorn. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, könnt ihr dazu auf unserer Homepage www.horeb.org gehen. Dann klickt ihr Jugend und nachher Podcast an. Da findet ihr die Sendung Spurensuche und da wird demnächst für euch die Sendung mit Johannes Höfer von heute bereitstehen.